The Pioneer Morning Briefing mit Chelsea Speaker.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 21. August. Und ich freue mich, wenn wir uns am 31. August sehen. Gábor Steingart, Alev Doan, ich, das ganze Team, wir kommen in den Admiralspalast und dort steigt das Late Night Briefing live. Kevin Kühnert kommt, Ex-SPD-Generalsekretär, links und kontrovers. Und Till Brönner, Mann mit klarer Haltung und der deutsche Jazzstar schlechthin. Kommen Sie vorbei. Wir freuen uns, Sie zu sehen und mit Ihnen zu diskutieren. Alle Infos finden Sie in den Shownotes.
US public debt topping $40 trillion for the first time.
40 Billionen Dollar. So viele Schulden haben die USA neuerdings. Mehr als je zuvor. Vor einer Dekade war es noch die Hälfte und der Schuldenberg wächst und wächst. 5 Millionen Dollar pro Minute laut der Peter G. Peterson Foundation. Das ist eine Organisation, die amerikanische Haushaltspolitik beobachtet. Es ist der vorläufige Höhepunkt nach über rund 25 Jahren steigender Verschuldung. Alle Regierungen haben seitdem das Staatsdefizit erhöht und erhöht. Bemerkenswert dabei ist, dass es egal ist, wer gerade im Weißen Haus oder im Kongress sitzt.
So look, bottom line, this is clearly a mess.
Das stellt auch Matt Egan fest, der Business Reporter von CNN.
There's a lot of finger-pointing going on. I think the truth is, there's a lot of blame to go around, right? This has gone up under Republicans, under Democrats, during good times, during bad times.
Republikaner oder Demokraten, beide machen Schulden, egal ob die Zeiten gut oder schlecht sind. Alleine kann das Problem ohnehin keiner lösen, sagt er. Das muss man gemeinsam angehen, zum Beispiel durch das Absenken der Ausgaben.
This is such a big mess that it's not something that any one party is going to be able to solve. They're going to have to come together. It's going to need bipartisan compromise.
Die Folgen sind heftig. Die Zinskosten sind einer der größten Ausgabeposten geworden und übersteigen sogar den Verteidigungsetat und die Kosten für das staatliche Krankenversorgungsprogramm. Laut der Haushaltsabteilung im Kongress könnten in rund 20 Jahren die Zinszahlungen zum größten einzelnen Ausgabenblock im Bundeshaushalt werden. Die Schuldenparty zieht auch noch andere Folgen nach sich. Christian Schlesiger, Wirtschaftschef bei The Pioneer, hat dazu bei Rudi Bachmann in den USA angerufen. Bachmann ist Professor of Economics an der University of Michigan. Wir hören mal rein.
Die US-Renditen, also die Renditen für die US-Anleihen, sind dramatisch gestiegen. Also für jetzt Renditen mit einer Laufzeit von 30 Jahren liegt der Zins schon bei über 5%. Was bedeutet das dann eigentlich für die konkrete amerikanische Haushaltspolitik?
Naja, das ist auch nicht gut, weil immer mehr sozusagen des Haushalts für Zinsen ausgegeben werden müssen. Und das ist mit ein Grund für diese exponierende Dynamik, die wir zurzeit sehen, die ohne drastische Einschränkung oder Inflation, das ist sozusagen die Alternative, die dann irgendwann kommen wird und die wir zum Teil ja auch schon sehen. Also es ist ja nicht so, dass die USA gar keine eine niedrige Inflation hätten. Also irgendwann sozusagen muss für die Party bezahlt werden. In irgendeiner Form kommt das und insofern sind das alles keine guten Nachrichten.
Okay, aber wann kippt das System? Wie lange
kann
man das
niemand
noch
sagen?
Gehen?
Das sind ja soziale Phänomene, die letztlich auf Vertrauen von Märkten basieren. Man sollte der Fairness halber durchaus aber auch sagen, es gibt natürlich zwei Entwicklungen, die Zinsen nach oben treiben. Das eine ist eben diese negative Nachricht, dass die Anleger der Welt der amerikanischen Staatsfinanzen immer weniger trauen und auch dem politischen System immer weniger trauen, die in Ordnung zu bekommen. Das sind ja immer sozusagen Aussagen über die Zukunft, auch Aussagen über die Zukunft. Es gibt aber auch eine positive Entwicklung, wenn man so will, nämlich durchaus möglicherweise hohe Wachstumserwartungen durch die KI-Revolution. Wenn das der Fall ist, mit anderen Worten, wenn die Anleger erwarten, dass die Aktienmärkte wegen der, wie gesagt, der realen Wachstumserwartung nach oben gehen in der Zukunft, das kann eine Blase sein, aber das tun sie jedenfalls zurzeit. Das bedeutet natürlich, damit Anleihen weiterhin attraktiv bleiben, müssen auch deren Zinsen sozusagen mit nach oben gehen. Und insofern haben wir da eine positive und eine negative Entwicklung, die die hohen Zinsen zurzeit determinieren.
Am Wochenende gibt es von Christian eine Cover-Story zu lesen auf thepioneer.de. Er zieht eine erste ökonomische Bilanz der Amtszeit von Donald Trump mit einer umfassenden Analyse von Schulden, Inflation und US-Anleihen. Für Pioneers Only, viel Spaß beim Lesen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Dr. Andreas Reinecke ist Nahost-Experte. Er war deutscher Botschafter in Tel Aviv, Damaskus und Tunis und spricht mit mir über die neuesten Drohungen der Mullahs im Iran-Konflikt.
Also ich fürchte, dass eine militärische, eine wirtschaftliche Blockade, die ja nicht den Erfolg haben kann oder haben wird, den man sich vorstellt oder erhofft.
Außerdem freuen wir uns auf das, was in rund einem Monat kommt. Und wir gratulieren dem schnellsten Mann der Welt zum 40. Geburtstag. Seit bald einem halben Jahr dauert der Krieg rund um die Straße von Hormus nun schon an. Weder die USA noch der Iran geben klein bei. Jetzt droht das Mullah-Regime, sollten die USA Infrastruktur angreifen, werde man zurückschlagen, auch mit Angriffen in Europa. Das sagen Regime-Insider laut der Financial Times. Die Rede ist von US-Stützpunkten, zum Beispiel in Bulgarien und Zypern. Donald Trump im Gegenzug hatte zuletzt mit einem Wirtschaftskrieg gegen den Iran gedroht. Wie ist das alles zu bewerten? Dazu habe ich mit Dr. Andreas Reinecke gesprochen. Er war der letzte deutsche Botschafter in Syrien vor dem Krieg. Von 2014 bis 2020 war er Botschafter in Tunesien. Heute leitet er das Orient-Institut in Berlin. Hier seine Analyse. Guten Morgen, Andreas Reinecke.
Guten Morgen, Frau Speaker.
Herr Reinecke, der Iran droht damit, US-Militärziele in Europa anzugreifen. Was genau soll Teheran davon haben, sich auch noch Europa zum Gegner zu machen in diesem Moment?
Die Taktik der Iraner ist ja jetzt gewesen, in den vergangenen Monaten auch andere Staaten in der Golfregion in den Krieg hineinzubringen, um damit auch zusätzlichen Druck auf die Amerikaner und auf die Israelis auszuüben. Und in dieser Logik läge es tatsächlich auch, dann auch Europäer in diesen Krieg mit hineinzuziehen durch Angriffe auf amerikanische Basen, wenn man sich damit unter Umständen erhofft, auch hier zusätzliche Druck oder zusätzliche Schwierigkeiten, sage ich mal so, für die Amerikaner mit hineinzubringen und damit tatsächlich die taktische und strategische Situation der Amerikaner noch weiter zu erschweren.
Also eine Botschaft an Washington, die zufällig über Europa läuft sozusagen.
Naja, schon mehr als eine Botschaft. Es gibt ja Drohungen, die vielleicht eher abstrakte Natur sind oder auch Botschaften, die man ernst nehmen sollte. Und ich glaube, diese sollte man schon ernst nehmen, denn man hat ja gesehen, dass die Iraner bereit waren zu eskalieren in einer für uns eigentlich nicht für möglich gehaltenen Art und Weise. Und auch Angriffe auf Zypern hat es ja bereits gegeben, auf eine britische Militärbasis. Also man hat gesehen, dass sie dazu willens waren und man muss eben leider auch damit rechnen, dass sie auch willens sind, diese Drohungen umzusetzen. Ob sie dann tatsächlich erfolgreich in dem Sinne sind, dass Raketen durchkommen, ist eine zweite Frage. Aber ich glaube, man muss dieses ernst nehmen.
Aber das war auch, und wir haben das im Nahen Osten auch gesehen, bei Saudi-Arabien, bei den Vereinigten Arabischen Emiraten, dass die Hoffnung der Iraner, oder so hat man es gemutmaßt natürlich, gewesen ist, dass so viel Druck auf diese Partner ausgeübt wird, dass sie wiederum Druck auf die USA ausüben, den Krieg zu beenden. Sehen Sie das mit Europa? Wird Europa das tatsächlich so machen? Ist das das Ziel?
Also es geht ja im Falle der Golfstaaten vor allen Dingen darum, dass die ökonomischen Schwierigkeiten so groß geworden sind, dass die Amerikaner sie auch gespürt haben, sprich also Ölpreis. Und das hat ja tatsächlich leider funktioniert. Es hat in der Straße von Hormus funktioniert. Es funktioniert auch im Roten Meer. Da ist es ja noch nicht so weit. Aber wir sehen, dass die Saudis dort ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen sind und dass eben auch dort bereits entsprechende Konsequenzen sind. Und man muss sich überlegen, ob nicht hier auch entsprechende Konsequenzen entstehen. Also man muss sich ja nur einfach mal die Verbindung zwischen dem Iran-Krieg und dem Ukraine-Krieg anschauen. Wenn also Rumänien als ein mögliches Zielland im Angriff ins Visier gerät, ist Rumänien ja auch als Zielland für russische Drohnen bereits da gewesen. Also hier verknüpfen sich möglicherweise auf einmal zwei Konflikte und auch die Frage, gegen wen richten sind die sich denn die raren Abwehrraketen? Also man sieht, dass hier ein Zusammenhang entstehen kann. Ob das reicht, um Druck auszuüben auf die USA, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber hier sind zumindest einmal Verknüpfungen da. Ob dadurch zum Beispiel der Ölpreis noch mehr steigt und damit noch ein größerer ökonomischer Druck entsteht, wissen wir jetzt auch nicht. Aber es ist ganz klar, es wird Konsequenzen haben und es würde Konsequenzen haben, wenn es dazu käme. Und darauf bauen offensichtlich die Iraner.
Der amerikanische Präsident hat die, Zitat, vernichtendste Wirtschaftsoperation, die je unternommen wurde, angekündigt. Er nennt es Economic D-Day. Und der entscheidende Satz richtet sich nicht an Teheran, sondern an alle anderen. Also jedes Land, das seine Banken, seine Unternehmen, seine Flughäfen oder Behörden dem Iran als Rettungsleine zur Verfügung stellt, werde selbst, Zitat, enorme wirtschaftliche Konsequenzen tragen. Ist das jetzt auch die Taktik, die die USA fahren werden? Weil bisher hat es mit den diplomatischen Versuchen nicht so funktioniert. Ist das das, was wir jetzt erleben werden?
Das werden wir sehen, ob es tatsächlich dazu kommt. Aber die Frage ist ja, wie massiv sind denn möglicherweise neue Sanktionsdrohungen? Denn die USA haben ja bereits den Iran und auch andere Staaten indirekt mit ganz massiven Sanktionen belegt. Also es ist schwer vorzustellen, dass es noch weitergehen würde. Und wenn man sich einmal anschaut, welche Staaten dann in erster Linie in Frage kämen, sind das die Nachbarstaaten, Türkei, Pakistan, weil da noch eine ganze Menge entweder Schmuggel oder Handel verläuft. Und ob nun gerade die USA sich mit diesen beiden Staaten wirklich anlegen will, angesichts zum Beispiel der pakistanischen Atombombe, angesichts des neuen Verteidigungsbündnisses Türkei, Pakistan, Saudi-Arabien, das wage ich zu bezweifeln oder ob auch dieses effizient sein würde. Also es mag vielleicht das eine oder andere Schlupfloch noch geben, dass da vielleicht geschlossen werden kann, aber ich glaube, dass über die Rhetorik heraus tatsächlich da gar nicht mehr so viel zu holen ist. Man darf auch nicht vergessen, dass ja auch amerikanische Unternehmen zumindest bis zu Beginn dieses Krieges ja doch auch ganz massive Kontakte hatte mit dem Iran. Das lief dann meistens über Tochtergesellschaften in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Man hat sich ja immer gewundert, was in Teheran da noch an Autos fuhr und auch an amerikanischen Markenprodukte von Apple über Coca-Cola zur Verfügung stand. Also auch da wird man vielleicht das eine oder andere noch eingrenzen können. Aber ich glaube, da ist die Rhetorik stärker als die tatsächliche Möglichkeit.
Ja, das ist auch wirklich die Frage, die man sich stellt. Was soll da eigentlich noch kommen? Weil Sanktionen laufen ja seit Kriegsbeginn, UN-Sanktionen seit letztem Herbst wieder in Kraft. Und es gibt die Seeblockade natürlich. Gibt es überhaupt noch Schrauben, an denen man drehen kann?
Also man wird sicherlich das eine oder andere noch machen können. Man wird die Seeblockade vielleicht noch mal verstärken können. Man wird natürlich den Iran auch massiv stärken können, schwächen können. Aber die entscheidende Frage ist, wird das zu einer Änderung des iranischen Verhaltens führen? Und man hat ja in solchen Situationen immer wieder gesehen, dass Regime sich da von ihren Bevölkerungen abkoppeln. Also die werden immer noch genügend zu essen und zu trinken haben, um es mal ganz platt zu sagen. Ist zu befürchten auch, dass sie noch genügend militärische Möglichkeiten haben, um sich zu verteidigen oder vielleicht auch anzugreifen, sodass letztendlich diese Drohungen wahrscheinlich ins Leere laufen werden. Wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt natürlich die gemeinsame Landgrenze mit Russland beziehungsweise gemeinsame Möglichkeiten, dort auch Austausch zu haben, auch mit China. Also Staaten, die sich davon nicht unbedingt beeindrucken lassen. Also ich fürchte, dass eine wirtschaftliche Blockade hier nicht den Erfolg haben kann oder haben wird, den man sich vorstellt oder erhofft. Leider, denn wir haben natürlich es mit einem ganz furchtbaren Regime zu tun, sodass man, glaube ich, eigentlich sich kühl zurücklehnen müsste, kühl analysieren müsste und sagen, so, wo stehen wir jetzt, was können wir machen und versuchen auf diese Art und Weise dann die nächsten Schritte zu tun. Das scheint aber nicht Trumps Methodik und Stil zu sein.
Ja, Gespräche gibt es offiziell keine und dafür aber Wirtschaftskrieg und Economic D-Day, das scheint auch niemanden an den Tisch zu bringen, das scheint eher den Tisch zu ersetzen momentan. Also wie schauen Sie darauf, wie, wenn Sie das heute einschätzen müssten, wie kann dieser Konflikt überhaupt noch enden?
Er wird sicherlich nur durch Gespräche enden. Und wir sehen ja im Augenblick, dass einfach neue Allianzen sich bilden. Ich habe vorhin schon das Mekka-Abkommen erwähnt, also das Abkommen zwischen Pakistan, das eine Atombombe hat, zwischen Türkei und Saudi-Arabien, also ein gegenseitiges Verteidigungsabkommen. Wir haben gesehen, dass Ägypten und Saudi-Arabien ein Abkommen zur Erforschung des Weltraumes geschlossen haben vor wenigen Wochen. Also man sieht, dass hier auf einmal neue Allianzen entstehen, sodass die ursprüngliche Idee ja auch der arabischen Staaten und der ursprüngliche Konzept von den USA und Israel, die arabischen Golfstaaten durch Verteidigungsangebote an sich zu binden, gescheitert ist. Die arabischen Staaten glauben daran nicht mehr. Sie glauben nicht mehr, dass die USA sie schützen werden. Sie glauben auch nicht mehr, dass Israel sie schützen wird, sondern sie suchen sich neue Allianzen. Das passiert im Augenblick. Die Frage ist, was das für uns Europäer heißt. Diese Frage müssten wir uns eigentlich auch stellen. Aber das ist eigentlich das, was jetzt passiert.
Und gerade deswegen müsste Europa sich jetzt schon positionieren und sich darauf vorbereiten, was danach kommt. Sehen Sie da Bewegung, dass Europa sich stärker einbringt, um sich in diese neuen Allianzen einzubringen zum Beispiel?
Nein, leider nicht. Es wird in Europa auch gar nicht darüber diskutiert. Zumindest nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise öffentlich sichtbar ist. Also es gibt in der Tat diese beiden Themen. Also der Golf interessiert uns natürlich aus wirtschaftlichen Gründen. Die Probleme haben wir gerade besprochen. Und auch aus Sicherheitsgründen. Also müsste im Grunde genommen Europa sich jetzt überlegen, wie sie in eine Sicherheitskooperation, in welcher Art auch immer, mit den arabischen Staaten sich zusammenstellen müsste. Und es gibt auch eine Wirtschaftskomponente. Denn die arabischen Staaten, die Golfstaaten und auch Türkei und Pakistan und wer immer dort ist, sind eben auf der Suche nach neuen Partnern. Das ist eine offene Debatte, die dort sehr intensiv geführt wird. Und natürlich stellt sich auch für uns die Frage, wollen wir dabei sein oder nicht dabei sein? Dann sagen viele von uns, ja, das ist ganz furchtbar mit den arabischen Staaten, die sind ja so schwierig und das sind ja auch vielleicht Islamisten darunter. Klammer auf, das stimmt zum Teil, aber zum Teil eben auch nicht. Dennoch sind sie da. Also wir müssten eigentlich kühl und zusammensetzen und sagen, was sind eure Interessen, was sind unsere Interessen und daran gehen. Diese Debatte müssen wir überhaupt erstmal bei uns führen und das tun wir nicht. Ich glaube, es wird große Zeit, dass wir diese Debatte endlich führen.
Und dann hoffen wir, dass die richtigen Menschen ihren Appell heute gehört haben. Vielen Dank, Andreas Reinecke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne.
Gute Ideen entstehen bekanntlich nicht unbedingt am Schreibtisch. Dafür braucht es einen Ausbruch aus der Komfortzone für inspirierende Gespräche mit klugen Köpfen an einem Tisch oder eben auf einem Schiff. Genau das ist die Philosophie unserer MyWay. Die MyWay ist unser Strategiegipfel für Familienunternehmer. Der 23. und 24. September sollten bei Ihnen rot im Kalender markiert sein, denn wir bringen Entscheider aus Politik und Wirtschaft bei uns im Berliner Westhafen zusammen. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche kommt und erklärt, wo es bitte zum wirtschaftlichen Aufschwung geht. Carsten Wildberger ist auf der Bühne, der in seinem neuen Ministerium für Staatsmodernisierung die verkrustete Bürokratie entfesseln will. Außerdem Hendrik Wüst, Harpe Kerkeling, Sigmar Gabriel, alle sind mit an Bord. Am 23. und 24. September im Berliner Westhafen. Wer clever ist, der sichert sich jetzt noch ein Ticket zum Vorzugspreis. Alle Infos finden Sie in den Shownotes.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass einer der größten Leichtathleten der Geschichte eigentlich immer Profifußballer werden wollte. Aber was ist er am Ende geworden? Der schnellste Mann der Welt. Usain Bolt, sein Name, der Lightning Bolt. Der jamaikanische Sprinter ist im ländlichen Norden des Landes in Sherwood Content aufgewachsen, wo er jeden Tag leidenschaftlich mit Freunden auf den Straßen gespielt hat. Rennen laufen haben sie aber nicht gemacht. Fußball oder Cricket wurde bis zum Abendessen gespielt. Und bei der Teamaufstellung war der junge Bolt natürlich heiß begehrt, denn schon damals war er richtig schnell. Als er aber seinem Vater dann von seinem Traum erzählt hat, Profifußballer zu werden, war der Rat: Fokussier dich lieber auf deine Stärken, du bist schnell, du solltest laufen. Und genau das hat er dann getan, und zwar mit jeder Menge Erfolg. Mit gerade einmal 15 Jahren ist ihm der internationale Durchbruch dann gelungen. 2002 wurde er Juniorenweltmeister über 200 Meter. Ein Jahr später hat er dann auch den Jugendweltmeistertitel über diese Distanz geholt. 2004 toppte er seinen eigenen Rekord und ist dieselbe Strecke in unter 20 Sekunden gelaufen. Und dann kommt dieser Moment. 2009, als er bei der Weltmeisterschaft in Berlin mitgelaufen ist. Bolt geht nicht einfach nur als Sieger nach Hause, er schreibt Sportgeschichte. Sekunden. So schnell ist er die 100 Meter gelaufen. Ein Weltrekord, der bis heute nicht gebrochen wurde. Aber es bleibt längst nicht bei diesem einen Triumph. Er ist ein 8-facher Olympiasieger, 11-facher Weltmeister und hat mehrere Weltrekorde im Laufe seiner Karriere aufgestellt. Und selbst als Bolt 2017 seine Laufschuhe an den Nagel gehängt hat, war da noch dieser eine Kindheitstraum, Fußballprofi werden. Also versucht er es doch noch einmal. Er trainiert unter anderem bei Borussia Dortmund und später bei den Central Coast Mariners in Australien. Dort ist er sogar in Testspielen zum Einsatz gekommen. Für den Profivertrag hat es am Ende allerdings nicht gereicht. Aber was soll man sagen? Der Mann ist born to run. Und heute wünschen wir dem schnellsten Mann der Welt, der doch kein Fußballprofi geworden ist, alles Gute zum 40. Geburtstag. Happy Birthday, Usain Bolt. Ich wünsche Ihnen jetzt einen energetischen Start in diesen neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie meine Kollegin Pia von Versible mit der Weekend Edition. Same time, same place.